Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister. Heute mit Maximilian Bölk.
Hast du von Laserwork gehört? Schon crazy, was da passiert ist, gell?
Ja, absolut. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie das passiert ist. Die waren eigentlich sehr, sehr erfolgreich. Und dass die jetzt mit so einer Reduktion in irgendwelchen fragilen Verhandlungen sind, ist wirklich Wahnsinn eigentlich.
Ja. Mm. Okay, wir sind live. Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich tausche mich hier einmal im Monat mit Maximilian Bölk über die internationale Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital aus. Maximilian, hast du ein bisschen Zeit mitgebracht heute?
Ja klar, ich denke, die werden wir auch brauchen. Also vollgepackt, wie mein Notizblock ist für diese Folge. Womit möchten wir denn starten, Max? Was meinst du?
Tja, also nochmals für unsere HörerInnen, wir besprechen hier jeweils ausgewählte Venture Capital Transaktionen, die in den letzten Wochen umgesetzt worden sind und nehmen einige Schwerpunktthemen sowie eure Hörerfragen auf, die ihr unter podcast@burnrate.ch einsenden könnt. Lass uns doch mit der aktuellen Wasserstandsmeldung im VC-Bereich starten. Hast du bereits Quartalszahlen, Maximilian?
Ja, gern. In der Tat, im April sind die aktuellen Marktdaten von PitchBook, Reuters und CBS Insights veröffentlicht worden. Und das Marktsentiment im Venture Capital im ersten Quartal 2024 ist generell sehr gemischt, würde ich sagen. Ich habe mir das mal in Ruhe angeschaut und die folgenden 5 Key Takeaways daraus abgeleitet. Erstens, die globale Summe an VC-Investments, die getrackt wurden, ist in den ersten 3 Monaten in 2024 auf dem tiefsten Stand der letzten 5 Jahre bei etwa 76 Milliarden US-Dollar. Die Exit-Values im ersten Quartal waren ebenfalls auf einem 6-Jahres-Tiefpunkt bei insgesamt 234 Milliarden US-Dollar und nur auf die USA bezogen war dies der tiefste Wert seit 2016. Durch die erwarteten Herabsetzungen des Leitzinses und damit verbunden dann auch höheren Kursen an den Aktienmärkten sollte sich auch das IPO-Fenster irgendwann wieder öffnen und das ist so ein kleiner Lichtblick, scheint aber noch relativ weit weg, ehrlich gesagt. Das VC-Dealmaking, also die Anzahl der getätigten Investments, ist auf einem 7-Jahrestief bei etwa 6.238 Transaktionen, habe ich mir aufgeschrieben. Und vielleicht als letzten Punkt, generell ist die künstliche Intelligenz der Sektor die Ausnahme und auch der Wachstumsmotor. Rund 17% des globalen Fundings im ersten Quartal oder auch 11,4 Milliarden wurden laut Crunchbase in AI-Startups investiert. Insgesamt war das erste Quartal von den Zahlen her betrachtet eher schwierig, muss man sagen. Aber es gibt auch zwischen den Zeilen einiges Positives zu bemerken und ich bin durchaus optimistisch, was die nächsten beiden Quartale anbelangt.
Ja, ich wollte es gerade schon sagen. Denn auch ich habe einige positive Signale wahrgenommen. Wir haben zum Beispiel ein paar erfolgreiche Fund-Closings gesehen. Der internationale VC mit Schweizer Wurzeln Lakestar hat im April 2 Funds, den Early 4 und Growth 2 mit rund 600 Millionen US-Dollar schließen können. Sie haben nun bereits 2 Milliarden Euro under Management, das ist doch beachtlich. Zudem haben die Silicon Valley Größen Andreessen Horowitz und Y Combinator Fundraisings angekündigt. Andreessen will etwa 7 Milliarden Dollar über mehrere Fonds aufnehmen und Y Combinator hat, lass mich nachschauen, 3 Fonds in der Höhe von insgesamt 2 Milliarden Dollar angekündigt. Nebenbei sehen wir wahrscheinlich das Ende der Megafunds, wie zum Beispiel von Tiger Global oder Coatue, die zwischen 2019 und 2021 teilweise mit 2-stelligen Milliardenfonds im Wochentakt Wachstumsrunden finanziert haben. Weiter haben wir mit dem IPO von Astera Labs sowie von Reddit positive Debüts an den Aktienmärkten gesehen. Es gibt ergo durchaus auch positive Signale zu vermelden.
Ja, das stimmt. Und obwohl das Dealmaking im ersten Quartal auf einem so niedrigen Stand war, sind VCs generell optimistisch für 2024. Und laut einer Umfrage der Kaufmann Fellows, die generell sehr, sehr gute Insights haben und an Daten rankommen, sind viele VCs davon überzeugt, mehr allokieren zu können in den nächsten Monaten. Aber nochmal zu den IPOs. Ich bin sehr darauf gespannt, wenn die erste jetzt noch private AI-Firma IPOt,
die hat dann wahrscheinlich eine 100 Billionen Schweizer Franken Valuation, oder was meinst du, Max?
Ja, absolut. Apropos AI, wie läuft es bei Sam Altman?
Ja, der ist jetzt auf dem Durchmarsch, das kann man wohl sagen. OpenAI hat jüngst 2 ihrer Forscher gefeuert, die sehr enge Verbündete des Mitgründers und Chief Scientists Ilya Sutskever gewesen sind. Und du erinnerst dich vielleicht, Sutskever war instrumental in dem Versuch, Sam Altman als CEO aus der Firma herauszudrängen. Der Move von OpenAI nun, Leopold Aschenbrenner und Pavel Ismailov vor die Tür zu setzen, hat Wellen geschlagen und ich sag dir auch warum. Beide waren nämlich Teil des Sicherheitsteams, das OpenAI als Super Alignment Team betitelt. Und das Super Alignment Team hat die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die künstliche Intelligenz bzw. dann der Weg zur Super AI, zur AGI hin, auf einem sicheren Wege beschritten wird und diese auf einem sicheren Wege entwickelt wird. Aschenbrenner selbst war immer sehr vokal in der Szene, dass die Gefahren der künstlichen Intelligenz nicht zu unterschätzen sind und Sicherheit vor Short-Term-Profiten steht. Dass nun beide gehen müssen, kann natürlich verschiedenste Gründe haben, aber es passt in das Bild des Wettrennens zur Super-AI ohne Sicherheitsschranken.
Ja, der Sam vergisst nicht so schnell. Ein bisschen näher bei uns ist Mistral. Du erinnerst dich, Maximilian, wir hatten in den letzten Podcasts einiges über das Pariser KI-Unternehmen berichtet. Zum Beispiel hatten sie im Dezember 2023 eine 450 Millionen Dollar Runde bei einer 2 Milliarden Bewertung aufgenommen. Fast forward ist die Firma nun im Gespräch bei 5 Milliarden US-Dollar Funding aufzunehmen. Bei den schnellen Bewertungsanstiegen kommt niemand mehr mit, muss ich sagen. Hier bleibt es auf jeden Fall spannend. Mistral hatte jüngst zugegeben, dass sie Teile ihres ersten Modells basierend auf dem von Meta entwickelten Llama 2 Modell gebaut haben, was mich doch schon sehr überrascht hat.
Ja, genau. Elon Musks xAI steht kurz davor, weitere Milliarden US-Dollar in die Hand zu nehmen, um den Chatbot Grok zu einem gefürchteten Konkurrenten von OpenAIs ChatGPT zu machen. Musks erst ein Jahr altes Startup sammelt 6 Milliarden Dollar ein bei einer Bewertung von 18 Milliarden und gemäß der Plattform The Information ist Sequoia Capital einer der Investoren, die sich an der xAI-Runde beteiligen. Es wird erwartet, dass sie in den nächsten 2 Wochen dann abgeschlossen sein wird. Musk gründete xAI Anfang 2023 und veröffentlichte seinen Chatbot Grok im Dezember für Premium-Abonnenten des sozialen Netzwerks X, ehemals Twitter. Und ja, interessant ist aus meiner Sicht, dass xAI sich gerade auf die Einstellung von Top-Ingenieuren konzentriert hat und in den letzten Monaten Ingenieure von Tesla abgeworben hat, was dann doch sehr bemerkenswert ist, wenn man die aktuelle Situation bei Tesla in Betracht zieht.
Ja, das stimmt natürlich.
In Kürze erscheint doch auch zudem deine neue Bilanzkolumne, Max, oder?
Exakt, diesmal geht es um betrügerische Gründer. Ich denke, der Artikel zeigt die verschiedenen Facetten und Perspektiven der komplexen Thematik gut auf. Dabei geht es nicht nur um Fake it till you make it. So viel sei verraten. Was meinst du, Maximilian? Wollen wir vor den Transaktionen die Hörfragen beantworten? Wie immer freuen wir uns über eure Fragen auf podcast@burnrate.ch.
Ja, natürlich. Lass mich kurz nachschauen. Lars aus Basel hat ein PropTech-Startup gegründet und nun möchte ein Corporate bei ihm einsteigen. Er ist unsicher, ob dies eine gute Idee sei und möchte wissen, was unsere Empfehlung ist. Ist es sinnvoll, in einem frühen Stadium des Startups bereits eine Unternehmung als Aktionärin hineinzunehmen? Max, die Frage ist doch perfekt. Wie für dich gemacht, oder?
Vielen Dank für die Frage, Lars. Erstmal Glückwunsch zu dem großen Interesse an eurem Startup. Deine Frage lässt vermuten, dass du realisierst, dass ein Corporate als Anteilseigner in einem Startup ein zweischneidiges Schwert ist. Dem stimme ich natürlich zu. Es gibt klare Vor- und Nachteile. Grundsätzlich bin ich ein Verfechter von Firmen als Startup-Investoren. Sie können zum Beispiel die Entwicklung massiv beschleunigen, da sie meistens in der Lage sind, nachhaltig zu investieren. Entscheidet sich ein Corporate für ein Startup-Investment, steht häufig eine mehrjährige Strategie dahinter. Dies bedeutet, dass das Startup in den Folgejahren finanziell abgesichert ist. Zudem können sie Türen zu möglichen Kunden öffnen und ihre technischen und distributiven Markterfahrungen in die Waagschale werfen. Die Problematik, lieber Lars, liegt in der eigenen Strategie. Das Ziel von den Gründern und auch den involvierten Business Angels und VCs ist meistens der Verkauf nach ein paar Jahren Aufbauarbeit. Dies ist jedoch relativ selten auch das Ziel eines Corporates.
Naja, es gibt aber auch Corporate VCs, wo das schon das Ziel ist, oder?
Absolut. Es gibt Corporate VCs wie zum Beispiel Swisscom Ventures, die sehr breit und agnostisch, sprich unabhängig vom Mutterhaus investieren können. Anders gestaltet es sich bei Unternehmen, die ein industrielles Interesse am Startup haben. Angenommen, das Startup arbeitet eng mit dem Unternehmen zusammen, kann ein Partikularinteresse sowie eine gewisse Abhängigkeit zum Corporate entstehen, mit der Konsequenz, dass eben dann die eigene Strategie relativ stark gegenüber den Interessen der anderen Aktionärinnen und Aktionären divergiert. Weiter kommt erschwerend hinzu, dass auf Corporate-Seite häufig das Management und somit die Zuständigkeit für das Startup alle paar Jahre wechselt, mit der Konsequenz, dass die Beteiligung alle paar Jahre entsprechend eben dann neu beurteilt wird. Stimmen dann die Zahlen nicht, beziehungsweise weichen diese stark vom Budget ab, was sie in 80% der Fälle tun, wie wir wissen, kann es gut sein, dass das Corporate auf einen Schlag die Lust am Startup verliert und den Stecker zieht. Last but not least kann ein negativer Wirtschaftszyklus, auch dies passiert alle Jahre wieder, oder eine Strategieanpassung dazu führen, dass das Corporate sparen muss und dies dann gerne bei den Corporate Ventures tut. Dies haben wir in der Schweiz jüngst bei der Mobiliar oder der Miro mit Sparrow Ventures gesehen. Long story short, lieber Lars, essentiell in einem solchen Fall ist die Existenz eines durchdachten ABVs, also eines Aktionärbindungsvertrags, der die möglichen Outcomes klar regelt. Hierbei ist mir die Bemerkung wichtig, dass es für die beteiligten Parteien sinnvolle Exit-Möglichkeiten geben muss, ohne das Startup zu gefährden. Der ABV eines Corporate Startups unterscheidet sich normalerweise relativ stark von einem ABV ohne Corporate Investor und hier braucht es die Unterstützung eines erfahrenen Anwalts, der bzw. die solche Sachverhalte gut kennt. Machen wir doch gleich weiter. Alice aus Zürich verkauft gerade ihre Firma und fragt, wen sie als Unterstützung beiziehen könne. Die Firma macht über 10 Millionen Franken Umsatz mit einer EBITDA-Marge, lass mich nachschauen, von 16%, ist ergo profitabel. Sie hat von einem befreundeten Unternehmer gehört, dass es sich lohnen könnte, einen M&A-Advisor, also Merger and Acquisitions Advisor, anzuheuern. Sie möchte wissen, was unsere Erfahrungen mit solchen Firmen seien.
Ja, Alice, hab vielen Dank für deine Frage. Das ist natürlich eine Situation, in der du eine Entscheidung treffen musst, die wirklich 100% abverlangt. Wenn ich das so sagen darf, eine Firma mit 10 Millionen Schweizer Franken Umsatz und 16% EBITDA-Marge, also 1,6 Millionen Schweizer Franken EBITDA, zu verkaufen, ist nichts, was man einfach so nebenbei macht. Das ist ein Event, das in höchstem Maße durchgeplant und durchstrukturiert sein muss. Und wenn man selbst noch nicht in dieser Situation gewesen ist, und davon gehe ich aus bei dir, wenn du diese Frage stellst, dann sollte man Personen mit dem nötigen Skillset in seinem Team haben, die nichts anderes machen, als Firmen zu verkaufen und für dich zu verhandeln. Egal wie fähig man ist in anderen Bereichen, als Gründer oder als CEO, du willst nicht, dass dein eigener Exit eine Learning Experience ist. Das ist wie, ich weiß, dass Max schaut gern Fußball, das ist wie das Finale der Champions League. Oder die finale Runde bei der Olympiade. Es geht wirklich um alles und du hast nur diese eine Chance. Und um so ein bisschen mit dem Vorurteil aufzuräumen, ich selbst war 3 Jahre bei KPMG in Frankfurt und habe dort im Bereich Deal Advisory FS gearbeitet und auf M&A-Transaktionen beraten. Und natürlich sind Berater mit allen Wassern gewaschen, oft hochbezahlt. Aber du willst jemanden in deinem Lager, der genau das ist, der ein Vollprofi ist und für dich kämpft. Ein guter M&A-Advisor wird dir nicht nur einen potenziellen Käufer liefern können, sondern einen gesamten strukturierten Prozess steuern, bei dem deine Verhandlungsposition maximiert wird. Dieses kann wiederum einen Impact in Millionenhöhe auf den Verkaufserfolg haben. Die Beratergebühren zahlen sich also häufig dann mehrfach selbst. Und von daher ja, es braucht auf jeden Fall einen Berater aus meiner Sicht, denn du brauchst ein All-Star-Team, um den Erfolg des Verkaufs zu maximieren. Und gleiches gilt übrigens auch für den Rechtsbeistand. Ein guter M&A-Anwalt schafft oft unglaublich viel Wert, gerade im Kleingedruckten, also dann, wenn es um die Bedingungen geht, wie du die Firma übergeben sollst. Und da braucht es sicherlich eine gute Vertrauensbasis, denn der beste Rat ist nicht viel wert, ohne das nötige Vertrauen zu deinen Beratern. Daher würde ich so einen sogenannten Beauty-Contest durchführen und den überzeugendsten Wettbewerber dann auswählen, wobei der beste Player eigentlich nie der günstigste ist, aus meiner Erfahrung. Also alles vielen, vielen Dank für die Frage und ganz viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
Sehr gut, vielen Dank Maximilian. Kommen wir zu den Transaktionen der letzten Wochen und lass uns gleich mit einem Paukenschlag beginnen. Das Cybersecurity Startup Wiz ist in fortgeschrittenen Gesprächen, einen ihrer größten Wettbewerber mit dem Namen Lacework bei einer Bewertung von mutmaßlich, schätzt man 150 bis 200 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Dies ist ein krasser Kontrast zur letzten Bewertung von Lacework aus dem Jahr 2021, bei der die Firma mit sage und schreibe 8,3 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Zur Einordnung, nach seiner Gründung im Jahr 2015 hat Lacework über 1,8 Milliarden US-Dollar von Investoren wie Sutter Hill, Altimeter und Tiger Global erhalten. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen hatte schon in 2022 Entlassungswellen ankündigen müssen. Dann Ende 2023 soll der ARR noch knapp unter 100 Millionen US-Dollar gelegen haben. Dennoch muss ich sagen, ich habe mir das mal dann auch von den Multiples angeschaut, für eine Softwarefirma im Cyber Bereich mit einem substanziellen ARR ist das aktuell ein extrem tiefer Multiple, der hier angewendet wird. Dann der Käufer Wiz wurde zuletzt 2023 von Investoren wie Lightspeed Venture Partners und Index mit 10 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen hatte im letzten Jahr eine ARR Run Rate von 200 Millionen. Wenn der Deal klappt, dann wäre die Übernahme die dritte Akquisition von Wiz. Wiz hatte schon Anfang des Jahres das 2 Jahre alte Sicherheitsstartup Jam Security für 350 Millionen Dollar übernommen und im Dezember das Cybersecurity-Startup Raft erworben. Wir sehen im Cybersecurity-Markt jüngst deutliche Discounts und tiefere Runden, auch weil während der Pandemie und dem Remote-Working-Boom eine richtige Goldgräberstimmung im Cybersecurity-Bereich geherrscht hat und nun der Markt ein bisschen natürlich korrigiert. Aber das erklärt für mich nicht der so tiefe Fall von Lacework. Was ist deine Meinung, Maximilian?
Boah, das ist echt schwierig. Leider ist der Deal noch so fragil, dass nicht wirklich viel über die wahren Umstände durchgedrungen ist, warum jetzt Lacework so gefallen ist. Aber wenn die Firma, wie du erwähnt hast, jetzt noch knapp unter 100 Millionen Annual Recurring Revenue ist, dann kann man durchaus annehmen, dass das ARR-Niveau in der Series D-Runde, die du erwähnt hast, in 2021 noch so zwischen 20 und 30 Millionen US-Dollar lag. Das schätze ich jetzt einfach mal. Nun, 2021 war dann sicherlich noch der Peak der Bewertung und Tiger Global hat sich auch nicht so wirklich gerühmt, als Fundamentalinvestor zu agieren, sondern eher als Wachstumsinvestor, der in sehr hohe Valuations reingeht. Das kann man auch so deutlich sagen, oder? Und bei 20 bis 30 Millionen Annual Recurring Revenue und 8,3 Milliarden US-Dollar Valuation haben wir einen Umsatzmultiple von 276 Millionen Mal, wenn wir jetzt mal einfach von den 30 Millionen ausgehen. 276 mal die 30 Millionen US-Dollar. Aktuell werden gute SaaS-Unternehmen, die noch privat gehalten werden, mit so 8 mal ARR bewertet und nicht mit 276 mal. Ich denke, das ist sicherlich ein Faktor und die damalige Valuation war sicher exzessiv und wahrscheinlich wurde dann auch noch kein gutes Kapitalmanagement betrieben. Vielleicht wurden dann auch anfangs Fundingrunden mit tieferen Valuations abgelehnt, weil Investoren keine Downround wollten und so weiter. Wir können nur mutmaßen, aber das Ergebnis ist jetzt wirklich katastrophal für die Investoren.
Ja, du sagst es, ja. Bleiben wir in den USA mit dem Mental Health Startup Two Chairs, das sich auf die Vermittlung zwischen Patienten und Therapeuten konzentriert und eine Runde über 72 Millionen Dollar bekannt gegeben hat. Mit dem frischen Geld will Two Chairs national expandieren. Der in Boston ansässige VC Fifth Down Capital und der VC Amplo investieren zusammen mit der Bridge Bank in einer Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital. Mit der Runde hat die Firma insgesamt bisher über 100 Millionen Dollar geraced.
Ja, das finde ich noch interessant. Normalerweise sind Banken sehr zurückhaltend mit Fremdkapitalfinanzierung für Startups. Und da die Eigenkapitalkosten für junge Unternehmen enorm hoch sind und fast immer über den der FK-Kosten, macht es für mich absolut Sinn, so schnell es geht, Fremdkapital aufzunehmen. Wenn das Geschäftsmodell dann die Zinszahlung erlaubt, bei Deep Tech Cases ist das ein bisschen anders. Aber das ist wirklich spannend. Ja, was macht Two Chairs denn genau?
Ja, ich habe mir Two Chairs ein bisschen genauer angeschaut, weil ich mich für das Thema interessiere. Bei meinem letzten VC haben wir viele Health-Startup-Case auf dem Tisch gehabt, aber eigentlich nie zugeschlagen. Deshalb auch hier, Two Chairs nutzt ihre eigene Technologie, um Patienten und Therapeuten zusammenzubringen, wobei Informationen über die Bedürfnisse der Patienten, ihre Vorlieben, ihre Verfügbarkeit und ihren Aufenthaltsort berücksichtigt werden. Die Firma löst also das klassische Matching-Problem. Wir sehen seit langem den Mental-Health-Bereich als ein Sektor, der viel Potenzial hat. Die VC Investments in 2023 im Digital Health-Bereich lagen etwa bei 1,1 Milliarden Dollar und damit jedoch weit tiefer als noch im 2021, als wir bei rund 5 Milliarden gewesen sind.
Du sagtest, ihr seid nicht so oft in Mental Health Unternehmen eingestiegen bei dem früheren VC. Warum, darf ich fragen?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, der Mental Health Bereich ist halt immer noch regulatorisch sehr anspruchsvoll. Ich glaube schon auch, dass die stärkere Digitalisierung und wenn man es dann weiterdenkt, auch künstliche Intelligenz kann hier eine wichtige Rolle spielen. Ich bin oder ich war zumindest der Meinung, dass das Thema mehr Zeit braucht. Es braucht regulatorische Anpassungen und das dauert halt. Und wenn du ein VC bist und du musst dann in den nächsten 10 Jahren deinen Fonds returnen, kann ein solcher Case, der eben dann zu lange dauert, dann eben nicht den gewünschten Erfolg bringen innerhalb der notwendigen Zeit. Deshalb, long story short, ich bin sehr überzeugt vom Bereich. Ich finde einfach, dass man da sehr, sehr gut darauf achten muss, wie man die Marktentwicklung in den nächsten 2 bis 3, 4, 5 Jahren einschätzt, weil dann muss das Ganze passieren oder nicht erst in 10 bis 15 Jahren. Deshalb waren wir bisher noch ziemlich zurückhaltend. Das kann sich aber ändern im nächsten Fonds.
Super interessant, Max. Vielen Dank. Und an alle GründerInnen da draußen, die ein Mental Health Startup planen. Ihr habt jetzt einige gute Concerns gehört, die ihr in eurem Pitch Deck adressieren müsst. Ja. Aber gehen wir doch zurück nach Europa und zwar nach Paris. Diesmal nicht zu Mistral AI, sondern zu dem Startup Pigment, das jüngst Schlagzeilen machte aufgrund einer 145 Millionen US-Dollar Runde, etwa 5 Jahre nach deren Gründung. Eigentlich sind so große Runden selbst in der Series D, gerade in Europa, in den letzten Monaten außerhalb von AI nicht so oft gesehen. Aber Pigment hat einige Growth-Investoren überzeugt, darunter Green Oaks, Felix Capital, IVP, Meritech. Über die Valuation war nicht so viel herauszubekommen, aber die Series C lag in 2023 noch bei 850 Millionen US-Dollar mit einem extrem hohen ARR-Multiple. Denn damals hatte Pigment nur etwa 10 Millionen Recurring Revenue. Bloomberg schätzt die Valuation jetzt in 2024 bei über 1 Milliarde ein und insgesamt hat die Firma bereits 393 Millionen US-Dollar geraced.
Okay, und was macht Pigment genau?
Ja, Pigment ist ein flexibles Unternehmensplanungstool, das von CFOs und Finanzteams zur Erstellung von Berichten und Budgets verwendet wird. Es handelt sich um eine moderne SaaS-Plattform, das heißt, Kunden können mit allen ihren Daten, zum Beispiel der ERP-Programme, der HR, also Human Resource Programme, der Data Lakes und so weiter, in dieses Tool migrieren und diese integrieren und das Tool für die Zusammenarbeit mehrerer Unternehmensbereiche nutzen. Neben den Finanzteams können nämlich auch die Vertriebsteams Pigment nutzen, um beispielsweise Quoten zu erstellen und zu tracken, wie die einzelnen Mitarbeiter im Vergleich zu den vierteljährlichen Quoten abschneiden und so weiter. HR, also Human Resource Teams, können sehen, wie sich die Belegschaft auf strategische Änderungen und finanzielle Ziele wieder Stellschrauben angepasst werden müssen, ob diese erhöht oder verkleinert werden müssten. Und ja, vielleicht erkennst du Muster, denn oft werden diese Funktionen noch in Excel ausgeführt. Und genau hier greift Pigment an. Sie wollen im Grunde Microsoft Excel ersetzen. Und jetzt kommt noch der Twist. Pigment plant natürlich als nächstes eine Pigment AI und hat bereits eine Partnerschaft mit OpenAI abgeschlossen.
Ja, das war ja klar, gell?
Ja.
Von Paris nach Stockholm, Fever, das schwedische Energietechnikunternehmen, das eine, lass mich ablesen, API-zentrierte Plattform für virtuelle Kraftwerke entwickelt, das ist doch sehr spannend, hat in einer Seed-Runde angeführt von General Catalyst 10 Millionen Euro erhalten. Spannend ist, für Investoren wie La Familia und Norsken VC waren auch beteiligt. Die Finanzierung soll die Expansionspläne von Fever beschleunigen, die Produktentwicklung vertiefen und die Zusammenarbeit in ganz Europa ausbauen. Wieso habe ich vorhin spannend gesagt, Maximilian?
Ja, ich habe das Gefühl, ich werde einmal pro Podcast-Folge getestet. Du hattest gesagt, dass General Catalyst der Lead war und dass der Berliner Early-Stage-VC La Familia bereits vorher investiert hat, also dann in der Pre-Seed-Runde wahrscheinlich. Und da das Silicon Valley-Schwergewicht General Catalyst nun La Familia schluckt, ist hier ein Muster sehr deutlich, würde ich sagen.
Mensch, Maximilian, du bist ja ein Genie. Fever wurde 2021 von Spotify und Settle Alumni gegründet und hilft, wie erwähnt, Versorgungsunternehmen dabei durch eine integrierte API ihre Energieressourcen zu monitoren, aber auch zu handeln und effizient zu lagern. So kann ein virtuelles Powerplant erstellt werden, das die einzelnen Geräte wie zum Beispiel Batterien, Solarpanelen sowie die Grids miteinander verknüpft und steuert. Mit der Runde wird auch das Board mit Industrieveteranen aufgestockt. Neu mit dabei ist unter anderem Nick den Hollander, ehemaliger Chief Commercial Officer bei Uniper.
Ein beeindruckendes Board hat auch BlaBlaCar, zum Beispiel mit Philipp Bottery, Axels französischem Star-Investor, der Investments in DocuSign oder UiPath geleitet hat. Und BlaBlaCar hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie eine 108 Millionen Dollar Fremdkapitalrunde gesichert haben. Was damals angefangen hat als eine einfache Mitfahrgelegenheitsplattform, hat sich schon längst zum Unicorn gemausert. Mit über 600 Millionen Euro an Kapital von Top-Investoren wie Inside Partners, Index Ventures oder eben Axel aus dem Silicon Valley. Und jetzt kommt das Spannende. Mit über 250 Millionen Euro Umsatz ist die Firma bereits seit 2 Jahren profitabel und nicht nur auf der EBITDA-Ebene, sondern auf der Net-Profit-Ebene. Das hätte wohl kaum jemand gedacht.
Nein, wirklich nicht. Mit über 80 Millionen Passagieren in 2023 ist die Firma bereits extrem weit.
Absolut. Und die gute Nachricht ist, dass es überall auf der Welt BlaBlaCar-Nutzer gibt und eben nicht nur in Frankreich. Brasilien ist sogar noch ein größerer Markt als Frankreich, was die Zahl der NutzerInnen angeht. Und interessanterweise hat das Unternehmen noch nicht damit begonnen, seine NutzerInnen in Indien und Brasilien, Mexiko oder der Türkei zu monetarisieren. Diese nehmen aktuell also keinen Anteil an den Transaktionen für Mitfahrgelegenheiten ein.
Ja, das hatte ich wirklich nicht gedacht mit BlaBlaCar. Sehr spannend. Last but not least haben wir mit Hilo einen neuen zukünftigen Konkurrenten, der die Dominanz von Nvidia herausfordern möchte. Der bereits in 2017 gegründete Chiphersteller Hilo hat im Rahmen einer Series C rund 120 Millionen Dollar aufgenommen von Alfred Akirov und der israelischen VC-Plattform OurCrowd. Insgesamt hat Hilo mit der Series C Extension 340 Millionen US-Dollar an Kapital geraced.
Ja, also ich will hier nicht zu negativ sein, aber viele haben bereits versucht, die Vorherrschaft von Nvidia und vielleicht dann noch ARM, Intel oder AMD herauszufordern, was insbesondere die AI-Chips anbelangt und GPUs. Ist das wirklich realistisch?
Das ist eine gute Frage, ich habe mir das näher angeschaut. Hilo hat meiner Meinung nach sicher eine Chance, denn sie bieten eine Innovation in den sogenannten Accelerated Chips, die effiziente Kernaufgaben zum Beispiel für KI übernehmen können, um so dem eigentlichen CPU Arbeit abzunehmen und das Gesamtsetup effizienter zu gestalten. Natürlich ist Nvidia insbesondere mit ihrer Softwarekomponente Hilo Jahrzehnte voraus, muss man sagen, und eine direkte Konkurrenz ist hier nicht realistisch, aber Investoren setzen darauf, dass Hilo Teil des Standards werden soll. Ich persönlich finde es immer hervorragend, wenn so stark dominierte Marktsegmente durch neue Innovationen aufgebrochen werden.
Ich finde es super interessant, dass du die Softwarekomponente erwähnst. Das hat man normalerweise gar nicht so richtig im Hinterkopf, wenn man von CPUs und GPUs für AI spricht. Aber ich habe gelesen, dass Nvidia einen 15 Jahre langen Track Record hat in der Entwicklung ihrer Software-Suite letzten Endes. Und da ein riesen Lock-in besteht letzten Endes über die technische Verarbeitung der Chipsätze hinaus.
Ja, es bleibt spannend. Wir werden sehen, was mit Hilo passieren wird. Machen wir noch kurz einen Ausblick auf den Mai. Was steht an und was ist deine Einschätzung zum VC-Markt?
Okay, reden wir über den Mai. Also generell gilt für den Mai die eingangs gemachten Ansätze, die ich erwähnt hatte von den Daten, dass die Leitzinsen sicherlich mittelfristig sinken werden und dass sich das IPO-Fenster wieder öffnen wird. Das sehe ich ehrlich gesagt jetzt ganz kurzfristig noch nicht. Also die Effekte werden wir im Mai und wahrscheinlich im Juni auch noch nicht sehen. Das heißt, der Exit-Markt wird weiterhin kritisch sein und eine richtige Entlastung im Sentiment an der Börse, das dann so ein bisschen rüberspült auf die privaten Märkte, sehe ich auch nicht. Das heißt, ein Faktor, den wir oft oder ein Trend, den wir lange beobachtet haben, ist, dass die Disparität auseinandergeht bei den gefundeten Runden. Das heißt, die Top-Unternehmen und insbesondere im AI-Sektor werden weiter durchfinanziert, aber Segmente, die nicht ganz so heiß sind aktuell, die nicht ganz so spannend sind, haben aktuell durchaus Schwierigkeiten, auf den Markt zu gehen, wenn es um frisches Kapital geht. Also ich sehe das schon als Thema, das werden wir im Mai auch sehen. Dann haben wir gesehen, dass sich viele VCs dazu entschließen, aktuell sich noch auf ihr Portfolio zu konzentrieren und eher defensive Runden zu machen. Einige laufen auch aus, die sind dann frisch im Race. Da wird dann auch noch nicht so furchtbar viel passieren. Also ich habe das Gefühl, dass wir kurzfristig so einen kleinen Dip haben. Ich höre aber auch im Markt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Max, dass es gerade im Growth-Bereich aktuell wirklich große Investoren, große Vehikel gibt, die im Race sind, und wir reden da von 50 bis 100 Milliarden Dollar Vehikeln, die gerade aus den Emiraten, die die Exits befeuern könnten. Und das passiert jetzt eben auch noch nicht im Mai, aber das sehen wir mittelfristig dann. Ja, von daher ist es so ein bisschen gemischt. Es wird weiterhin durchwachsen bleiben. Ich denke nicht, dass wir im Mai die Riesenabwechslung erleben werden im Vergleich zum April jetzt. Aber mittelfristig wird sich dann sicherlich doch ins Positive drehen.
Ja, ich teile deine Meinung zu 100%. Ich glaube, die Frage ist ja, und das wurde mir kurz auch von einem LP gestellt, diese Frage, haben wir jetzt den Tiefpunkt erreicht? Und wenn wir uns die Zahlen aus dem Q1 anschauen, ist schon so, Anzahl Transaktionen, Summen und so weiter und so fort waren schon enorm tief. Und kann es jetzt noch weiter nach unten gehen? Ja, die Antwort muss man ganz klar sagen, ja, das kann sein, dass der Tiefpunkt noch nicht erreicht ist. Man muss natürlich auch klar sehen, dass jetzt die Inflation in den USA nicht so stark zurückgeht, wie man gedacht hat. Das heißt, diese große Umschichtung von Kapital zugunsten von Private Markets wird so wahrscheinlich nicht stattfinden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass viele Fonds noch unglaublich viel Kapital auf der hohen Kante haben, und das muss investiert werden irgendwie. Das heißt, ich glaube, man wartet im Moment noch zu, man hofft, der ideale Zeitpunkt kommt, und der ideale Zeitpunkt kann eben ein ganz klares Signal vom Markt sein, zum Beispiel Zinssenkungen in den USA oder mehr IPOs oder größere M&A Trade Sale Transactions. Es braucht einfach dieses positive Momentum, und dieses ist im Moment noch nicht da. Oder? Und ob jetzt der Mai dieses Momentum bringt, denke ich nicht. Ich glaube persönlich, es wird noch länger gehen. Ich denke da eher ans Q3, Q4, Q1, 25. Aber du, wir lassen uns überraschen. Es kann sein, dass jetzt im Mai was Gutes passiert und dann geht's wieder los.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss das auch ein bisschen differenziert betrachten. Ich habe jetzt gerade sehr aus der Entrepreneur-GründerInnen-Sicht die Kapital suchen gesprochen. Und ich glaube, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der 2024er, 2025er Vintage extrem spannender sein wird, um gute Returns zu erwirtschaften als VC oder Growth Investor. Ich glaube, dass wenn wir von Tiefpunkt sprechen und es braucht Momentum, dann habe ich immer so ein bisschen den Gesamtmarkt im Blick. Aber ganz ehrlich, als VC-Fonds oder als Growth-Fonds, auch als Private Equity-Fonds, werden das jetzt hervorragende Vintages und eine sehr, sehr gute Zeit, ja.
Das war doch ein schönes Schlusswort, Maximilian. Das wäre es für heute gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Vielen Dank für euren Support. Tschüss und macht's gut.